Willkommen zurück zur 66. Shortcuts-Folge. Wehe, das ist falsch. Ich fange nicht von vorne an, dann ist es so. Wir sind im dritten Teil unserer Frühlings-Season-Preview. Das ist sogar der vorletzte Teil. Wir hängen diese Season aber trotzdem noch einen dran. Yeah. Worüber reden wir heute?
Anime.
Genau.
Ich würde das gerne einloggen.
Und welchen hast du mitgebracht?
Ich habe heute nach Jahren des Wartens, des Verzweifelns, des Aufteilens in mehrere Optionen Steins Gate Zero mitgebracht.
Und eine dieser Optionen führt uns bestimmt auch zu unserem nächsten Anime, oder Jaku?
Genau, und zwar auch eine Fortsetzung, und zwar handelt es sich um Fullmetal Panic, Invisible Victory.
Und wie passt du jetzt in dieses Bild, Oleg?
Ja, ich komme mit Devil's Line um die Ecke und da muss ich echt sagen, da geht's echt blutig zu.
Und ich muss echt sagen, dass wir, das ist einer der, es ist quasi fast eine Premiere, weil wir haben kein Vorgespräch groß gehabt, wo wir abgetastet haben, welche Anime uns gefallen. Also, ja. Fangen wir mit dem ersten potenziellen Scheidungsgrund unserer Freundschaft an. Piano no Mori habe ich euch nämlich mitgebracht. Was lachst du schon wieder so?
Ich lache nie.
Hat 12 Episoden, ein musikalisches Alltagsdrama, adaptiert von einem Manga. Vielleicht kennt ihr auch noch den Film damals von Madhouse. Ich weiß nicht, ich glaube, war es 2008 oder 2006. Ich habe eine 6-8-Schwäche anscheinend. Und Studio ist Fukushima Gainax. Sie haben noch nicht so viel gemacht. Ist eine neue Absplitterung von Gainax. Und wird gestreamt, aber erst ab Herbst bei Netflix. Dankeschön dafür. Wir haben es trotzdem schon in der Preview. Und worum geht es? Es geht um Shuhei Amamiya aus Tokio. Der wechselt nämlich an die Moriwaki-Grundschule in einer Kleinstadt und ist voller Vorfreude. Aber seine Hoffnungen werden schnell enttäuscht, als sie ihn die Klassenschläge aufs Korn nehmen und wegen seiner Liebe zum Klavierspiel drangsalieren. Sie fordern ihn zu einer Mutprobe heraus. Er soll auf einem geheimnisvollen Piano mitten im Wald spielen. In der Stadt heißt es, das Piano wäre nicht spielbar, doch nachts hört man Melodien aus dem Wald. Als sich Shuhei der Herausforderung stellt, lernt er den rätselhaften Kai Ichinose kennen. Kai stammt aus armen Verhältnissen und scheint der Einzige zu sein, der dem Piano einen Ton abbringen kann. Die jungen Pianisten haben rein gar nichts gemeinsam, außer ihre Begeisterung für Mozart und Chopin.
Tom, tom, tom.
Wer will den Anfang machen?
Ja, hier. Ich melde mich, Herr Lehrer. Ich möchte eine kurze Sonate für unser Publikum spielen. A cappella. Ich fand ihn tatsächlich vom Thema her nicht schlecht. Ich fand die Charaktere soweit ganz glaubwürdig, auch wenn einer der, wie wurden sie hier, Drangsalierer genannt, außer wie ein verdammter Gorone.
Ja, die Zeichnungen sind sehr rough.
Ja, die sind super rough, aber es ist tatsächlich sein eigener Stil, würde ich sagen. Ich nehme es dem Studio auch nicht so übel, weil
ich glaube einfach, wie gesagt, es sind wenig Leute, die da arbeiten.
Ja, genau, es ist halt neu, es sind halt noch für mich quasi so eine Art Indie-Studio. Müssen erstmal ihren Weg finden, deswegen ist das in Ordnung. Es gibt einen Teil, der hat mich gestört, allerdings gar nicht mehr inhaltlich von der Story, von den Charakteren, sondern eher von der Darstellung. Und zwar ist es der Wechsel, der willkürliche Wechsel, fast schon in meinen Augen, von normaler Handzeichnung zu CGI-Effekten. Und zwar ging es immer nur, wenn es halt wirklich die etwas schnelleren Passagen auf dem Piano sind. Normale Passagen wurden perfekt gezeichnet und sahen auch super flawless aus, aber wenn es an CGI ging, musste ich beinahe kotzen. Leute haben mich dafür verurteilt, dass ich Arjin die CGI-Effekte nach der ersten Folge, weil ich mich dran gewöhnt habe, ganz gut fand.
Spoiler, ich war es nicht. Ich schätze Polygon für ihre Arbeit.
Aber das fand ich auch nicht gerade gut und... Aber inhaltlich, wenn man auf Musik steht, vor allem wenn man dem Piano sehr zugeneigt ist und so eine Musik genießt und vielleicht sogar noch auf Charakterentwicklung warten mag, der sollte sich auf jeden Fall diesem Anime widmen und vielleicht wird er eine kurze kleine Sonate in seinem Leben erhören, die er ganz gut und inspirierend oder schön findet. Nicht lachen!
Leute, wir sind im Jahr 2018. Müssen wir immer noch über 3D-CGI reden?
Anscheinend ja.
Ja, trauriges Thema, das muss man schon sagen.
Also ich will jetzt ja nicht sagen, dass ich auch ein bisschen enttäuscht bin, weil so wenn wir an Klaviermusik denken, dann denken wir ja alle an Shigatsu wa Kimi no Uso. Es ist aber auch wirklich schwer, sich mit so einem Anime zu messen. Und ich ich hatte auch gedacht, als ich so gelesen hatte beim Entstehungsprozess, ja, die casten echte Klavierspieler von Nippon Columbia und so. Und dann dachte ich mir halt auch, dass die jetzt das als Vorlage nehmen, um das halt 2D zu animieren. Haben dann stattdessen den einfachen Weg gemacht, 3D-CGI. Ich kann es ihnen nicht wirklich verübeln, weil, also es ist in 2D. Also wenn man wirklich, echtes, authentisches Pianospiel haben will, so fingerbewegungsmäßig, dann kommt man, glaube ich, nicht wirklich um 3D-CGI rum. Es ist halt natürlich die Frage. Es ist halt, also da steht nicht umsonst Alltagsdrama. Also wer den Madhouse-Film kennt, es ist wirklich ein Drama. Also ich weiß nicht, so wichtig ist das Pianospiel jetzt eigentlich auch nicht, dass man dafür riskiert, halt das komplette Visuelle halt in den Arsch zu setzen.
Ich wollte etwas anderes damit ausdrücken. Ganz kurz, 10 Sekunden. Wer den, wie ich, ein großer Fan von Ghost in the Shell, dem Original-Anime-Film ist, wird auch das Remaster kennen mit den CGI-Effekten. CGI ist nicht immer passend, das will ich damit sagen, weil manchmal sieht einfach CGI out of place aus, dass es da einfach nicht reingehört. Und das wollte ich damit sagen, weil hier ist es in meinem Fall genau das, es gehört da nicht hin, es sieht out of place aus, einfach nur, um Geld zu sparen, und das finde ich cheap und finde ich schade.
Gut, dass wir heute noch zwei Anime haben, die extrem auf CGI setzen. Reden wir über die Story. Oleg, wie gefällt sie dir?
Also, ich fand die eigentlich ganz gut. Mir hat es halt einfach gefallen, die Charaktere kamen wirklich glaubwürdig rüber, so wie Kinder sich halt benehmen. Das war ganz normal. Dann, wo er halt seine Mutprobe hatte, dass er wirklich, und das hat man wirklich, also ich habe wirklich noch in keinem Anime gesehen, dass ein Klavier im Wald steht. Also das kam bei mir auch nicht vor. Und als er dann, was mich halt am meisten bewundert hat, war, dass man jetzt auch nicht gesehen hat, dass er wirklich so trainiert hat, sondern wie er von diesem Meisterlehrer einfach dieses eine Stück gehört hat. Und wie ich das verstanden habe, hat das ja nachgespielt. Ne?
Dein Spiel ist scheiße, ja. Du hast eine Note verpasst und zwei zu spät gespielt. Und
das fand ich halt schon echt besonders, weil er gesagt hat, hey, du hast eine Note verpasst. Und danach wurde sofort so die Hintergrundgeschichte gezeigt, hey, der hat einen Unfall gehabt, ne? Und deswegen musste er da aus diesen Gründen halt aufhören. Und dass nur er natürlich diesen Klang aus diesem Klavier da herausholt, macht das natürlich ein bisschen, naja, sagen wir mal, mystisch halt, ne? Also dass es jetzt das Unbekannte ist.
Vor allem auf den normalen Klavieren, also er hat ja anscheinend nie Klavierunterricht genommen, auf den normalen Klavieren kann er nicht spielen.
Ja, das wurde auch sehr stark deutlich in der Folge.
Genau, da hat er doch schnell so rumgetrappelt, wo die da reinkam. Die Mutter des anderen.
Aber, Jaku, kannst du dem gar nichts abgewinnen hier, diese Story um diesen verschwundenen Pianisten, der da seinen Unfall hat und jetzt an der Grundschule auftaucht? Und sein altes Piano da im Wald auf einmal jemand da drauf spielen kann, das kaputt
sein soll? Erstens ist die Story hart belanglos in meinen Augen, und auch diese Background von ihm, dass er plötzlich so super das Genie ist und es spielen kann, nur vom Hören, was auch immer. Ach, Schwachsinn, ey, sind Grundschüler, jetzt mal Motto bei die Fische, Leute. Ja, wenn man diesmal die Anime jetzt vergleicht mit anderen Musikanimes, ey, da kommt dann keinen ran, ja, also wirklich, keine Ahnung, es muss jetzt nicht unbedingt hier der sein, den du vorhin erwähnt hast, sondern auch hier, dann etwas älterer schon, dieser, ich weiß auch nicht mal, wie der heißt, dieser Jazz,
Beck? Ja. Oder Sakamichi no Apollon.
Genau, ja, der, also, es kommt einfach nichts ran.
Sorry, aber Sakamichi no Apollon ist auch Shinjiro Watanabe, es ist auch,
ist mir egal, der kommt Kowa halt Bebop an keinen hohen Stand da dran, also ist einfach in meinen Augen, weiß ich nicht.
Also wir müssen halt schon sagen, alle Musik-Anime eigentlich, die wir so aufzählen könnten, sind halt schon fucking Meisterwerke. Es könnte vielleicht daran liegen, dass du dich halt krass blamieren würdest, wenn du Musik-Anime machst und dein Soundtrack ist scheiße. Und da wären wir wieder bei deiner These, Chris, dass der Soundtrack einfach das Allerwichtigste beim Anime ist. Ich habe jetzt ein bisschen überspitzt, aber so.
Ja, schon. Aber es ist schon wichtig. wenn ein Anime kein remarkable Soundtrack hat, dann kannst du ihn fast schon wieder knicken.
Ja. Aber ich habe jetzt echt Angst, dass ich euch das Basiswerk, auf dem die Serie basiert, ein bisschen mies gemacht hat. Weil, also wirklich, der Film, der man zwar Matters, also der hat nicht ohne Grund, ich weiß nicht, ob er den Oscar, den japanischen Academy Award, dann wirklich gewonnen hat. Oder ob er nur nominiert war. Ich glaube, er hat den sogar gewonnen als beste Animation. Egal, Es wird noch wesentlich spannender, aber ich höre schon so raus, nur so durchmischt.
Also ich muss auch sagen, zum Thema aus meinem Gehirn streichen, ne? Neji, du hast auch ein Anime mitgebracht.
Ja, und das ist Devil Slayer. Besteht aus 12 Episoden, hat die Genre Art Horror, Action, Drama, Mystery, Romance und Splatter. Also trifft schon auf die Allgemeinheit schon hin. So. Ist halt adaptiert von einem Manga und kommt vom Studio Platinum Vision.
Platinum Vision, ein Studio, was nur Anime für Frauen macht. Warum landen die Anime jedes Mal in unserer Season Preview? Sorry an alle weiblichen Zuhörer. Aber wir sind wirklich die falschen Leute, um über sowas vernünftig zu reden.
Ich mochte Servamp auch nicht. Ups.
Naja, kommen wir mal zu dem Plot und hören wir uns mal an. Die Studentin Tsukasa wird vor einem Angriff eines Dämons gerettet, einer der vielen Vampire, die sich unbemerkt in die Gesellschaft einfügen. Ihr Retter, Ansei, ist ein Halbdämon, der seine übernatürlichen Kräfte als Mitglied einer im Verborgenen liegenden Sondereinheit der Polizei für dämonenbezogene Verbrechen in Tokio nutzt. Mit Ansei als Leibwache an Tsukasas Seite entwickelt sich zwischen den beiden allmählich ein Bund, der Anseis eiserne Regel, das Verzeichnis auf Menschenblut zu brechen droht.
Dum, dum, dum. Ich möchte mich mal wieder zuerst zu Wort melden.
Danke.
Es ist einfach so, ich fand ihn richtig kacke, tut mir leid. Also, wenn jetzt Leute zugucken, die ihn richtig gut finden. Ja, genau, das ist es. Der Anime ist einfach nur und Blut und viel Blut und ganz viele Geräusche und abgehackte Animationen, damit es so aussieht, als würden sie schnell laufen. Es wirkt für mich, der Mangaka denkt so, geil, ich mag Tokyo Ghoul, aber ich kann kein billiges Rip-Off davon machen. Welches Genre, was einigermaßen an Ghoulen dran ist, war in den letzten Jahren dann mehr oder weniger sehr positiv oder sehr negativ in den Medien? Ach ja, Twilight. Fuck, lass was mit Vampiren machen. Das gefällt den Frauen. Geil.
Du, ich widerspreche dir komplett bei deinem Tokyo Ghoul-Vergleich.
Ja,
aber ich habe so eine Speedkanone von der Polizei an die dran gehalten, als sie am Laufen waren. Es waren mindestens über 9000 Stundenkilometer.
Ja, ohne Witz, ne? Das ist so ein billiges Tokyo Ghoul Rip-Off
mit
Vampiren, doch.
Ja, cool, hilf mir.
Es hat wirklich überhaupt nichts mit Tokyo Ghoul zu tun, vor allem nicht der Anfang, wenn man die Anfänge vergleicht von Tokyo Ghoul und Devil's Line. Aber es ist halt schon, muss ich schon zugeben, sehr schlecht gemacht, auch die Zeichnungen sind schlecht. Vor allem auch diese Freundin von unserer Protagonistin. Ach, ihr Gesicht, ey. Kann man sowas zeichnen? Im Jahr 2008.
Wir reden gerade über einen unwichtigen Nebencharakter, einfach nur.
Naja, das ist ja unwichtig. Es ist ja eigentlich ihre Freundin, die mehrmals auftaucht, oder?
Also, so unwichtig ist die noch nicht. Unser wichtigstes Charaktergespann ist ja einmal, dass wir Tsukasa haben, dann haben wir Ansei, der die ganze Zeit wie so ein krasser Stalker und die ultra Augenringe des Todes hat, die ganze Zeit in der Bahn sie beobachtet. Und dann haben wir noch unseren netten Rocco-Typen, der seine Augen nicht aufkriegt. Und du, mir hätte auch eine Rückblende gereicht, um zu verstehen, dass er auf sie steht.
Nee, das mussten 5 sein.
Oleg, wie findest du ihn?
Oh, also... Ich muss sagen, das war jetzt so, der Einstieg war so blutig, da dachte man so, ja, ich wecke mal das Interesse. Denkst dir so, okay. Dann wird fast über die halbe Folge nur diese eine Person verfolgt. Das war ja schon praktischerweise die Story. Der Nebencharakter wird hier ein bisschen präsentiert. Sie wird beschützt. Kleine Kampfszene, das war's.
Also, und dann kam das K-Drama-Ende, das K-Pop-Ende am Ende.
Nicht zu vergessen, die Vergewaltigung kurz vorm Ende noch.
Ja, also jetzt ohne Witz, also wenn man mal jetzt das, wie es gemacht ist, ausblendet, dann könnte das wirklich, also, schon eine Standardgeschichte, aber man kann was draus machen. Aber sein dämliches, also von Ansei, als nachdem sich der Freund da entpuppt hat als Vampir-Typ und sich nicht mehr kontrollieren konnte. Also eigentlich schon kontrollieren konnte, aber er wurde halt trotzdem betäubt und gefangen genommen, warum auch immer. Also der Charakter war ein bisschen sympathischer als Ansei. Auf jeden Fall mein Ansei dann so, ja, ey, wir Dämonen, ey, wir haben einen ständigen Kampf gegen unsere Gelüste. Und dann sieht er so, ist das da Blut auf deiner Wange? Hat er dich doch gestriffen? Oh, geil, jetzt stecke ich dir meine Zunge in den Rachen.
Ja, das war
das große Finale.
Also... Ich hab's noch nie verstanden, warum diese ganzen auf weibliche Zielgruppe gemachten Anime, Filme, was auch immer so unnötig harte Männercharaktere haben. Und B, ist das doch das, wo die ganze Feminismusbewegung, ich will jetzt nicht so ein großes Fass aufmachen, aber wo die doch permanent gegen kämpft, gegen genau so ein Männer- und Frauenwelt. Aber dann ins Kino gehen und Twilight gucken und Devil's Line. Hoffentlich kommt das nie im Kino. Hoffentlich holt sich Nipponaut nicht den Simulcast.
Und ich möchte noch mal zu meinem hinkenden Vergleich was sagen. Es sind, wir haben eine nichtmenschliche Rasse, die wie Menschen aussieht, unter den Menschen lebt, sich von den Menschen ernährt und von einer menschlichen Einheit gejagt wird, die anscheinend auch Nichtmenschen unter sich haben. Es ist fast 1:1 Tokyo-Gun, was wir hier
also keine ganz Gune ehrlich, haben. Ganz ehrlich, ich finde sogar, es ist näher an Psycho-Pass als an Tokyo-Gun.
Was? Psycho-Pass? Psycho-Pass hat nur Menschen und Raum. What the fuck, wollt ihr mich alle ver... Habt ihr überhaupt Tokyo Ghoul gelesen oder geguckt?
Ich hab alle Bände hinter mir stehen und...
Ja, das weiß ich, das war eine rein rhetorische Frage. ich will das beenden, sonst haben wir gleich einen ganzen Podcast und darüber. Das
ist eine gute Sache.
Entschuldigung.
Also.
Stimmt in den Kommentaren ab, ob ich recht hab.
Lassen wir unseren Macho-Polizeieinheit-Beschützer-Typ, ich steck dir meine Zunge in den Rachen, Protagonist sein, der übrigens in der zweiten Folge, vielleicht kommst du deswegen auf den Tokyo-Ghoul-Vergleich, eine Maske trägt. Ey, ohne Witz, was wir in dieser Preview alles gesehen haben an Szenen, die in der zweiten Folge kommen. Also es hat mich mehr verstört als die gesamte erste Folge.
Okay. Und was mich im Übrigen verstört hat, ist, dass ich bei Fullmetal Panic das meiste nicht verstanden habe, weil ich die Vorgänge leider nie geguckt habe.
Ja, wenn wir schon beim Thema sind. Ja, Fullmetal Panic.
Kannst du bitte den vollen Titel nennen?
Fullmetal Panic Invisible Victory.
Invisible Victory, IV. Also ohne Witz, ja, wenn der Anime so gut ist wie dieses Wortspiel, dann haben wir hier eine 10 von 10.
Oh, da mag das einer.
Ja komm, Invisible Victory IV, die vierte Staffel. Ich weiß, ihr habt das alle schon vorher verstanden, bevor ich es erklärt habe, aber
mach einfach. Ich wusste es nicht, weil ich dachte, es wäre die dritte Staffel, aber hey.
Ah ja, um wieder darauf zurückzukommen, wie schon erwähnt, ist es halt eine Fortsetzung von den älteren Staffeln, die schon, glaube ich, vor Jahren ausgestrahlt wurden. Und umfasst 12 Episoden, ist ein Action-Drama, Comedy, Mecha, Romance, Sci-Fi-Anime und ist von einer Light Novel adaptiert. Vom Studio Xabek, was nicht die älteren Teile gemacht hat, aber ihren Job trotzdem gut machen. Die Geheimorganisation Mithril, welche aus fähigen Soldaten besteht, hat den Hinweis bekommen, dass es Mächte gibt, die hinter bestimmten Personen her sind. Der Gaara Sosuke, ein Söldner mit langjähriger Erfahrung, bekommt den Auftrag, nach Japan zu reisen und sich dort als Schüler auszugeben, um Chidori Kaname zu schützen. Doch als Soldat kann er sich nicht wirklich in das normale Leben eines Schülers finden.
Der Anime ist ja auch, also ist ein bisschen rumgewandert über die Zeit. Vielleicht erinnert euch noch, in den frühen 2000er Jahren hat den irgendwann mal Gonzo gemacht. Dann kam kam The Second Grade, lag dann bei Kyoto Animation. Dann kam diese dritte Staffel, die einfach nur aus Gags bestand.
Ich muss aber auch sagen, wenn ich so ehrlich bin, das, was mir noch von Fullmetal Panic im Gedächtnis geblieben ist, sind eigentlich die Gags. Also die komplette Story müsste ich mir jetzt nochmal Review passieren lassen, um halt aktuell zu sein. Aber die Gags sind mir noch so im Hinterkopf geblieben. Also ich verbinde den Anime auch viel mehr, dass es eher so ein Comedy-Anime ist, anstelle, dass es irgendwie so ein Hardcore-Action-Drama sein
soll. Soll ich uns mal kurz auf ein Wissensniveau bringen? Uns erstmal sagen, worum es ging. Also worum es vorher ging mal.
Weiß nicht. Kannst du gerne machen, aber die Zeit, die sitzt
schon lang. Pass auf, ich halte mich kurz. Okay. Pass auf, alternative Welt. Der Kalte Krieg hat nie geendet und geht weiter. Man findet irgendwann so eine Technologie, die heißt schwarze Technologie. Und damit kann man zum Beispiel, können die Piloten durch die Magie ihrer Gedanken zum Beispiel ihre ganzen Mechs unsichtbar machen. Und dann gibt es zwei Organisationen. Amalgam ist so eine Geheimorganisation, die sich im Geheim hochgerüstet hat. Die will diese Whispered halt missbrauchen, weil diese Whispered sind die diese schwarze Technologie erschaffen können. Und dann gibt es Mithril, so eine paramilitärische Einheit, die halt die Sicherheit der Welt will und halt eigentlich mehrere Dutzende Jahre in der Technologie voraus ist, wenn da nicht Amalgam wäre. Und die beschützen diese Whispered. Dann haben wir Sosuke, unseren Kindersoldaten, also der hatte eine Kindersoldatenvergangenheit, und Kaname Chidori, die überhaupt nicht weiß, dass sie eigentlich eine Whispered ist, aber auf einmal trotzdem alle Jagd auf sie machen. Und es spielt an dieser verdammten Schule, wo sie ihr Leben normal leben wollen, und über die Zeit hat sich dann halt so ein Vertrauen und so eine Liebe zwischen den beiden entwickelt und so, ja.
Ja, die Liebe haben sie in der ersten Folge ausleben wollen. Das war ein Satz mit X.
Ja, aber ich fand schon, also ich fand schon, dass, also wenn man das kannte, fand ich das schon echt, also da waren so ein paar Dialogzeilen, die, also wo du dir halt schon gedacht hast, ja, okay, da sitzen Leute dran, die wirklich Bock auf diese, auf eine vierte Staffel haben. Zum Beispiel, wo dann halt dann der Amalgam-Typ kam und meinte, ey, wir werden jetzt härter vorgehen, das ist nur eine Warnung. Ich will euch nichts tun. Ich bin ja zwar nur mit zwei hochtechnologisierten Kampfrobotern, aber ich will euch nichts tun. Und dann meint so zu ihm, ja, der hat übrigens 100 Leute getötet, wie findest du das? Und dann meint sie halt so, ja, I don't care. Wisst ihr, was meine? Ja.
Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, der geht halt auch gut, quasi nahtlos weiter auch so direkt, wenn man davor die Sachen geschaut hat. Für jemand, der die Vorgänger jetzt nicht kennt, kann es schon sein, dass es ein harter Einstieg ist, weil auch keinerlei Comedy jetzt in der ersten Folge
auch. Ich habe auch echt nicht erwartet, dass wir noch mal so ein direktes Sequel sehen, weil normalerweise fast alle Anime haben mittlerweile die so Sequels sind mindestens irgendwie eine Episode 0, irgendwie irgendwas, was halt die Leute wieder reinbringt.
Es gibt aber keinerlei Flashbacks oder sowas.
Ich würde sogar drauf, nichts. Ich würde sogar, also da können die Hardcore-Fans mich auch jetzt, also mir auch jetzt noch sagen, ob ich da vielleicht falsch liege, aber wenn ich mich nicht irre, gab es sogar einen Timeskip irgendwie. Oder ich habe mal irgendwo eine OVA oder einen Film oder irgendeine dritte Comedy-Staffel nicht gesehen.
Voll Metal Panic hat Hardcore-Fans?
Du wirst dich wundern, tatsächlich.
Ja, ich sag immer wieder, ich lerne
ich die meisten. Ich kenne tatsächlich viele Leute,
meine meisten Lieblings- die meisten meiner Hobbys ist,
oder an den falschen
Punkten kennen, weil ich immer mit sehr viel Negativität konfrontiert werde, leider. Ich weiß nicht,
warum
ich
will das. Du kannst es ruhig sagen, dass wir zu alt sind.
Digga, ihr seid 2 Jahre älter als ich. Was willst du eigentlich? Ich glaube, ich bin sogar älter als Jaku.
Okay.
Ich hole Full Metal Panic irgendwann mal nach und dann. I get on your level,
bitch. Es ist auch. Also, man merkt das ja auch schon, dass man irgendwie versucht hat, dieselben Sprecher irgendwie wieder zu gewinnen, aber da sehen die Animationen komplett anders aus. Ich finde übrigens auch, wenn wir nochmal über 3D-CGI reden müssen, ich finde das 3D-CGI hier sehr schön.
Ja, also die Mechs, die waren top-notch, also fand ich sehr, sehr geil. Ich habe keine Sekunde, also optisch gesehen habe ich über Fullmetal Panic keine Sekunde gemeckert.
Und wahrscheinlich auch, also soundtrackmäßig ist es auch sehr weit oben. Diese Season, wobei diese Season auch soundtrackmäßig sehr schlecht ist, glaube ich, das Gefühl.
Ja, tatsächlich. Also diese ist aber auch alles von dem, was ich bis jetzt geguckt habe, verhältnismäßig echt nicht gut. Also selbst für den Durchschnitt.
Also ich würde diesen Anime bei Gott nicht aufgeben. Ich glaube, wir haben einen echt sehr guten Anime noch.
Aber ich glaube, einer könnte diese Season tatsächlich noch ein bisschen besser werden.
Haben wir ihn zufälligerweise sogar in diesem Podcast.
Was? Das könnte ja fast eine perfekte Überleitung sein. Zu Steins Gate Zero. Wieso natürlich, ich habe Steins Gate geliebt und für mich gab es diese Season nichts Geileres als Zero zu gucken. Aber worum dreht es sich? Erstmal, es geht um 23 vollgepackte Episoden und ich hoffe wieder
tatsächlich, vollgepackt. Tatsächlich sogar nicht vollgepackt, also wenn man sich das Pacing von der ersten Folge anguckt.
Natürlich Steins Gate typisch vollgepackt. Viele sagen, dass der Anfang von das Pacing von Steins Gate war viel zu langsam
für mich. Und sie haben alle keine Ahnung.
Ja, haben sie auch nicht. Das bin ich exakt derselben Meinung. Aber welche Genre treffen wir an? Thriller, Drama, Mystery, Romance und Sci-Fi. Yo. Sci-Fi ist immer ein geiles Genre, finde ich, und viel zu selten bedient. Adaptiert von einer Visual Novel von White Fox. Animiert bzw. umgesetzt Studio White Fox und der Simulcast ist leider bei Wakanim. Warum ist Levi eigentlich nicht hier? Ich würde ihn gerne wegflamen, dass die nicht bekommen haben. Ey. So, Beschreibung, Kurzbeschreibung. Wir schreiben das Jahr November 2010. Wir sind auf der Beta-Weltlinie. Okabe Rintaro hat sich letztendlich dafür entschieden, Mayuri zu retten und dafür Kurisu aufzugeben. Er verabschiedet sich von seinem liebhaften alten Ego als Wissenschaftler, um die Vergangenheit zu vergessen. Das macht mich tatsächlich sehr traurig. Seine Freunde sind sehr um ihn besorgt. Als alles vergessen scheint, taucht jemand auf, der Kurisu kannte und enthüllt Okabe, dass an einer Maschine gearbeitet wird, die menschliche Erinnerungen speichern und Simulationen von den betroffenen Personen erstellen kann. Ein unvorhergesehenes Wiedersehen erfüllt sich, welches erneutes Leid und Tragödien mit sich bringt. Möchte einer von euch eingrätschen?
Okay, eine Sache davor noch zu sagen. Die Staffel hängt jetzt nicht direkt an der letzten Staffel dran, muss man dazu sagen. Ja. Und zwar, wie schon in der Beschreibung gesagt, spielt es halt in der Beta-Weltlinie. Das ist quasi Weil in der 24., also in der letzten Folge von der ersten Staffel, spielt er, ist er nämlich in einer anderen Weltlinie, wo er Hirosu rettet und quasi sie weiterlebt. In dieser Weltlinie stirbt sie aber, weil er sie nicht retten konnte, was man halt in der Alternative-Folge gesehen hat, im letzten Staffel noch.
Vielleicht erinnert ihr noch die Alpha-Weltlinie. Da ist diese Zeitmaschine ins Gebäude reingekracht. Dadurch wurde diese Präsentation abgesagt, wo Kuriso sterben würde. Das Problem ist, dadurch schafft es CERN halt, irgendwann ihre Zeitmaschine fertigzustellen und die Menschheit zu unterdrücken. Wir sind jetzt aber in der Beta-Weltlinie. Da ist diese Zeitmaschine nicht ins Gebäude gekracht. Kuriso wurde getötet. Und man würde jetzt den Dritten Weltkrieg über ihre Zeitreisetheorie ausfeilen. Bringt uns genau 0,0 weiter.
Es ist einfach schwer,
weil es ist einfach zu lang.
Es ist ja nicht nur, dass Steins Gate Zero-Komplex miteinander zusammenhängen. Es ist ja auch noch, dass da noch Informationen aus Chaos Child und Chaos Head und Robotic Notes und Dominum ist Neues und XY. Es hängt ja wirklich alles zusammen in diesem Universum.
Wir müssten eigentlich mal einen gesonderten Universum. Podcast über Steins Gate machen und alles, was damit zusammenhängt.
Es ist auf jeden Fall viel zu schwer. Wir schaffen es nicht in 7 Minuten, euch irgendwie jetzt den kompletten Hintergrund zu geben. Also muss euch das jetzt einfach reichen, dass in dieser Welt Okabe es nicht geschafft hat, Kuriso zu retten und deswegen einfach traumatisiert ist und in einer anderen Weltzeitlinie ist.
Genau. So. Und da möchte ich mal einhaken, und zwar, er konnte Kuriso nicht retten. Wir haben tatsächlich Okabe kennengelernt als sehr verrückte, aber irgendwo auch sehr lebensbejahende Person. Aber was wir hier vorfinden, ist nicht der Okabe, den wir in der letzten Folge von Steins Gate verlassen haben. Wir haben hier einen etwas weiter herangewachsenen, wie im Text auch schon gesagt wurde. Er hat sein Wissenschaftler-Ich abgelegt, weil ihn das zu sehr...
Er ist auf einmal im Tennisclub, ich bitte dich.
Wir haben hier nicht mehr den geilen Okabe, der mich da seit Folge 1 angehalten hat, diesen Anime zu gucken und dann natürlich in diesem Mindfuck geendet ist, sondern wir haben hier einen gebrochenen Mann. Er möchte nicht mehr, er möchte einfach nur ein, was eigentlich nur unter Menschen mit oder Mutants oder Menschen mit Superkräften, Helden, ein normales Leben führen. Er möchte dazugehören, er möchte einen geregelten Ablauf haben.
Stichwort Charaktere. Also, ich hatte es schon so ein bisschen vergessen und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so viele Anime gesehen, als ich Steins Gate das erste Mal gesehen hatte. Aber wow, wie viel dieser Anime einfach von seinen Synchronsprechern profitiert ist, ist Wahnsinn.
Ja. Das musst du dir recht geben.
So, das stimmt, also als ich die Folge angefangen habe und Steins Gate auch schon sehr, sehr lange her ist, also ich glaube 2, 3, 4 Jahre, muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich in der ersten Folge, ja, als die Charaktere mit ihren typischen Gesten kamen, so wie jeder als Klingelton dieses Tirre oder irgendwelche anderen Gesten so rüberkamen,
mach das vernünftig, das Geräusch.
Entschuldigung, Chris, du kannst es am besten.
Tudadu.
Danke. So, und ich hab mich halt in der ersten Folge echt heimisch wieder gefühlt, weil da hast du echt viele Charaktere mit ihren Gestiken halt erkannt und die haben dir genau das wiedergegeben, was du halt in der letzten Staffel so gesehen hattest. Aber es wurde halt wieder weiter fortgesetzt und ich denke mal, das wird sich echt gut aufbauen.
Ich muss auch ehrlich sagen, das ist ja eine Fortsetzung, wo man quasi ja hier Okabe ja diese ganzen Erfahrungen hat. Weil er ist ja der Einzige, der sich an die ganzen Sachen erinnern kann, die in diesen ganzen Zeitlinien fährt. Und ich kann schon verstehen, dass er so gebrochen ist, wie er ist. Man sieht ja auch in der ersten Folge am Anfang, dass er aus einer bei einem Therapeuten ist oder sowas und dann rausgeht und da quasi darüber redet, was für Albträume hat oder was auch immer, Visionen oder irgendwie sowas. Also er ist schon kaputt, weil es war ja quasi auch, weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber er ist ja derjenige, der Kirose tötet. In dieser Weltlinie. Und das macht ihn halt so fertig, dass er halt Angst hat, die Vergangenheit zu ändern.
Das ist ja auch einfach wirklich alles, ist einfach darauf ausgelegt, ihn daran zu erinnern. Ist ja nicht nur, dass dann in der Bahn er dann mit Mariuri spricht und sie dann halt meint irgendwie, warum gehen wir nicht nochmal ins Labor, da war doch so immer so lebhaft und meint er halt, ja, aber es waren doch die ganze Zeit nur hier der Fetzer-Otaku, ich und du da. Meint sie halt, ja, irgendwie habe ich es in Erinnerung, dass es lebhafter war. Und sie hat halt irgendwo eine Erinnerung aus einer anderen Zeitlinie, wo halt Maki sie da ist, aber in dieser Zeitlinie war sie halt nie da. Und dann ist das Trauma wieder da. Und dann ist er ja irgendwann in seiner Uni und da kommt diese kleine Wissenschaftlerin von der Universität, von der Maki sie ursprünglich kommt, aus Amerika und muss dann quasi einem amerikanischen Wissenschaftler zuhören, wie sie an einer KI arbeiten, die Amadeus heißt und die auch genau so aussieht wie Kurisu und auf ihren Daten basiert und auf ihrer damaligen Forschungstheorie.
Das finde ich auch geil an der Folge, das ist wieder natürlich wie so ein typischer Steins Gate Cliffhanger. Gerade in dem Moment, wo irgendwas zwischen Hoffnung und Verzweiflung und Unglauben in ihm wach werden, hört die Folge auch wieder auf. Und zwar Amadeus. Und dann man sieht nur seinen Blick, seine Reaktion, seine kurze Reaktion und Folge ist vorbei. Ihr müsst auf die nächste Folge warten, Leute.
Und aber glaubt ihr ernsthaft, das wird nicht ein Steins Gate ohne Kurisu sein?
Das ist halt auch meins, das ist halt so mein erster Gedanke, Steins Gate ohne Kurisu kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil sie auch einer der Gründe war, warum sich Okabe entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat. Und sie wird irgendwie vorkommen. Ich weiß noch nicht wie, weil ich habe die Visual Novel nicht gelesen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich auch null spoilern lassen, was das angeht. Ich bin da sehr, sehr kräftig. Und ich will wissen, wie es weitergeht. Unbedingt.
Ich meine, wir haben ja allein schon Suzuha gesehen, wie sie halt jetzt die ganze Zeit Okabe bequatschen will, dass er dann doch nochmal es versucht, sie zu retten in der Vergangenheit. Ja. Jaku, letzte Worte.
Ich gehe mal davon aus, dass halt, wie in der Beschreibung schon geschrieben wird, ein unvorhergesehenes Wiedersehen erfüllt sich. Also ich gehe mal davon aus, dass mit dieser KI, die da gemacht wird, quasi die Erinnerungen von Kurisu da reinpacken und er quasi mit ihr dann reden kann für eine Zeit lang und dann sie ihn dazu irgendwie überredet, quasi doch irgendwie, oder mit ihm einen Plan ausarbeitet, zu verändern oder was auch immer. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt die ganzen 23 Folgen lang da diskutieren werden, ob er jetzt in die Vergangenheit geht oder nicht. Boah, das wird. Wird schon schnell vorangehen, gehe ich mal von aus.
Genauso wie dieser Podcast. Denn das war's schon wieder.
Urlaub.
Chris, deine letzten Worte.
Kauft meinen Scheiß.
Was hast du gesagt? Ach, kauft meinen Scheiß.
Kauft meinen Scheiß.
Ich dachte, jetzt will er irgendwie Werbung machen für sein neues Podcast-Format oder so.
Nein, also Leute mit Niveau, die Partner suchen, sind mir egal. Deswegen machen wir Anime-Fights. Schaut vorbei am 3.5. auf Anihabara. Es wird hitzig. Diskutiert.
Also vielleicht haben wir im nächsten Podcast ein paar mehr Details. Also Chris hält sich anscheinend auch bedeckt. Da müsst ihr halt weiter weirde Teaser gucken, die auf eurem Twitter-Account landen.
Ich fand die geil.
Ja, Koneji, eure letzten Worte.
Ja, wir sehen uns. Bis Sonntag.
Ja, dann bis nächste Woche. Ich hoffe, ein, zwei Animes aus diesem Podcast könnt ihr mitnehmen.
Am besten nennen wir jetzt noch mehr Wochentage, damit es richtig kompliziert wird. Mit Wochentagen kann ich leider nicht dienen. Ich habe nämlich nur noch schnell die Vorschau. Was wir nächste Woche gucken, in dem letzten Tag, im letzten Teil unserer Season Preview. Wir haben nämlich im letzten Teil It's Difficult to Love an Otaku. Dann haben wir Gegege no Kitaro. Basierend, also die sechste Umsetzung dieses Manga-Werks aus der gefühlten Nachkriegszeit. Wahrscheinlich auch der tatsächlichen Nachkriegszeit. Wir haben Doreku, The Animation, basiert auf so einem Anime, also auf einem Manga, der in Deutschland auch erschienen ist, beim Panini Verlag. Heißt Meine 23 Sklaven. Und Tokyo Ghoul haben wir. Gast ist Sarah. Wer das ist und wie gut die Anime sind, erfahrt ihr im nächsten Podcast.